Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, moin aus Oldenburg. Ich hoffe, es geht euch gut.
Hallo Sören, schöne Grüße aus Mörsenbroich in Düsseldorf.
Mörsenbroich, hallo, servus, Fabi aus Meerbusch, Düsseldorf. Beziehungsweise eigentlich nicht Düsseldorf, Rheinkreis Neuss, aber in der Nähe von Düsseldorf auf jeden Fall. Hallo.
Sören,
ja. Ja, zuallererst würde mich jetzt einfach mal interessieren, bevor wir jetzt direkt losgehen. Sören, hast du deine Hausaufgaben gemacht?
Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, aber ich kann über die deutsche Mannschaft werden wir sicherlich nochmal zum Schluss sprechen, aber ich kann schon verraten, dass ich noch kein Fan geworden bin.
Das ist gut, dann halte ich die Spannung jetzt bis zum Ende hoch, bis wir tatsächlich über die deutsche Mannschaft reden.
Aber ich kann dir sagen, von wem ich Fan geworden bin.
Dann lass mal hören.
Ja, von den Belgiern. Erneut ein sehr souveräner Auftritt am letzten Gruppenspieltag, obwohl die Belgier schon als Achtelfinalist feststanden, haben dann auch gegen Finnland, ja, ich würde sagen, souverän mit 2-0 gewonnen. Da sind wir ja dann auch direkt in der Gruppe B. Wie ist eure Einschätzung dazu? Dänemark hat sich ja auch direkt qualifiziert fürs Achtelfinale.
Also ich glaube, man hat den Dänen wirklich angesehen, dass sie von der ersten Minute an Gas gegeben haben und das auch Spiel auch gewinnen wollten, auf Biegen und Brechen. Also fast 90 Minuten Powerfußball auf ein Tor. Hat lange gedauert, bis kurz vor der Halbzeit, aber Chapeau vor den Dänen auf jeden Fall. Ein klasse Auftritt. Fabi?
Ja, also ich glaube, man muss es definitiv separat behandeln, die zwei Themen. Einmal die Belgier und einmal die Dänen. Letztendlich, wenn ich ehrlich bin, vor dem letzten Spieltag hätte ich nie für möglich gehalten, dass die Dänen sich letztendlich noch für die K.O.-Phase qualifizieren. Auf der anderen Seite war natürlich eine Explosion der Emotionen in dem Stadion. Letztendlich der Spielverlauf hat dann noch in die Karten gespielt. Auf einmal war das Stadion am Kochen. Und letztendlich sind die Dänen dann auch noch für mich überraschend letztendlich auch noch ins Achtelfinale eingezogen.
Wobei man muss
bei den Belgiern ist es einfach so, ja, nur ganz kurz noch bei den Belgiern war es einfach so, für mich ja auch schon nach dem zweiten Spieltag einfach auch eine wirklich sehr souveräne und extrem starke belgische Mannschaft, die da einmal durch die Gruppe gefegt ist. Im Nachhinein, glaube ich, kann man das so fair sagen. Unfassbar souverän und einfach richtig gut.
Ja, und ich wollte gerade sagen, selbst nach dem Anschlusstreffer, der Elfmeter, den die Russen zugesprochen bekommen hatten, hatte man trotzdem nicht das Gefühl, dass das Spiel nochmal irgendwie kippen sollte. Also die Dänen haben von da an auch weitergespielt aufs dritte und sogar dann hinterher auch aufs vierte Tor. Also die Russen haben sich dann auch schon ein bisschen ihrem Schicksal selber ergeben, fand ich zumindest.
Ja, und ich glaube, die Dänen haben sich das jetzt auch verdient. Ne? Ich glaube, der Vorfall über Christian Eriksen, da haben wir ja in der letzten Woche schon drüber gesprochen, die haben sich das jetzt auch einfach verdient und haben im Achtelfinale, um das schon mal vielleicht vorwegzunehmen, mit Wales ja einen Gegner, den sie durchaus schlagen können und können durchaus ins Viertelfinale einziehen, oder?
Ja, da haben also bei dem Spiel, wie du schon sagst, gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Also ich glaube noch nicht mal, dass es ein 50-50-Spiel wird. Ich sehe die Dänen da auch schon eher im Vorteil weiterzukommen.
Ja, also ich meine, am Ende des Tages, was man vielleicht auch hier fairerweise wirklich nochmal sagen muss, mal das ganze Emotionale beiseite geschoben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, für mich, wenn man sich die Tabelle oder die Abschlusstabelle der Gruppe B mal anschaut, du kommst mit 3 Punkten als Gruppenzweiter ins Achtelfinale weiter. Ja, natürlich trägt dich die Euphorie dann letztendlich vielleicht auch ein Stück weit getragen von der Emotion. Auf der anderen Seite ist es so, wäre das Achtelfinale vielleicht jetzt nicht gegen Wales, würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, okay, es ist irgendwo dann Endstation. Irgendwann ist einfach dann auch mal die Qualität in der dänischen Mannschaft einfach auch gegenüber den Top-Nationen oder den Top-Favoriten vielleicht auch nicht mehr gut genug. Letztendlich, so ist es oft im Fußball, hast du jetzt ein Achtelfinale gegen eine walisische Mannschaft, die du in der Regel oder im Normalfall einfach auch schlagen musst, würde ich jetzt mal behaupten, aus Sicht der Dänen, oder?
Ja, es Spiel auf Augenhöhe, Tobi hat es ja gesagt, 50-50-Spiel. Aber ich sehe die Dänen auch leicht leicht vorne, wobei natürlich Wales mit Gareth Bale, Aaron Ramsey, die haben ja auch in der Gruppenphase gezeigt, dass sie Fußball spielen können. Also das ist definitiv ein spannendes Spiel.
Ich finde auf jeden Fall, was man definitiv auch sagen muss, aus Sicht der Waliser. Ich glaube, ich habe es letzte Woche auch schon mal zumindest ansatzweise erwähnt. Du spielst ja eine Vorrunde, du kommst weiter. Das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte überhaupt, dass du dich für die K.O.-Phase bei einer Europameisterschaft qualifizierst und hast dann eben noch einen Gegner im Achtelfinale, der jetzt nicht zu den Top-Top-Favoriten zählt. Ich glaube, von beiden Seiten betrachtet ist das ein Achtelfinale verbunden mit einer sehr, sehr großen Hoffnung, dass es nochmal einen Schritt weitergeht. Und was dann kommt, wird man im nächsten Schritt dann letztendlich sehen. Aber ich glaube, so wie wir beide wahrscheinlich oder so wie wir alle der Meinung sind, wird ein Achtelfinale sicherlich auf Augenhöhe. Und ich glaube mal, qualitativ ist es auch ein Spiel, was man sich durchaus ja, oder beziehungsweise in der Phase des Turniers definitiv richtig gut anschauen wird oder anschauen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man mal berücksichtigt, wie ihr schon gesehen habt, auf der Tabelle Wales und Schweiz beide mit 4 Punkten. Wenn da das Torverhältnis ein bisschen anders gewesen wäre, wäre jetzt für Dänemark, wären die Franzosen an der Reihe gewesen. Und da wäre es natürlich, wär's ja der Underdog gewesen hatte. Aber so, wie schon gesagt, 50-50-Spiel mit leichten Vorteilen für die Dänen.
Ja, und dann können wir, glaube ich, direkt auch über die Belgier sprechen, die ja in der Gruppenphase dominiert haben, muss man so sagen. Und im Achtelfinale ja jetzt auf Portugal treffen. Auch ein Spieler 50-50.
Ein Spiel, wo ich mich sehr darauf freue, wo ich ehrlich gesagt allerdings noch überhaupt nicht wirklich weiß, wen ich da favorisieren soll. Die Portugiesen haben auch zwei Gesichter gezeigt, eigentlich jetzt in ihrer Gruppe. Gegen Deutschland wirklich ein schlechtes Spiel geliefert, gegen die Franzosen eigentlich ganz gut gespielt. Ja, sehr gute Frage. Also ich tue mich da noch ein bisschen schwer. Die Belgier haben in all ihren 3 Spielen mehr oder weniger das gespielt, was sie mussten. Wird sich jetzt zeigen, ob sie auf den Punkt jetzt genau da sind. Wobei da meine Tendenz vielleicht sogar auch wieder ein bisschen Vorteil Belgien geht.
Ich hätte jetzt sogar gesagt, dass es für mich im Achtelfinale, ich weiß nicht, wie es euch geht, gibt für mich da eigentlich 2 Spiele, die sozusagen für mich als Top-Spiele durchgehen. Das ist einmal Belgien gegen Portugal. Und ich denke, unabhängig davon, wie gut oder wie weniger gut oder wir die deutsche Mannschaft letztendlich einschätzen, England gegen Deutschland. Ich würde vielleicht vorschlagen, wollen wir vielleicht das Spiel Belgien gegen Portugal mit unserem ganz ans Ende setzen und erstmal die anderen Gruppen und Achtelfinals vielleicht durchgehen.
Dann mach mal die Gruppe C noch fertig, Fabi. Da haben wir ja auch noch immer noch einen Mitfavoriten auf den Titel mit bei.
Gruppe C. Ich glaube, Tobi, du bist ja mittlerweile ein Stück weit Anhänger, also objektiver Anhänger der Niederlande oder der Holländer, die sich ja mehr als nur souverän in der Gruppe C durchgesetzt haben. Letztendlich war es aber auch so, wie wir es alle erwartet haben. Zu aller Überraschung, für mich zumindest, beim direkten Showdown zwischen Ukraine und Österreich haben sich die Österreicher durchgesetzt. Letztendlich auch war zwar ein knappes Spiel, aber glaube ich, von den Spielanteilen und auch die Statistik gibt es, glaube ich, auch her, war es dann tatsächlich so, dass es für die Österreicher verdient war. Und die Österreicher gehen in der Gruppe als Zweiter durch und die Ukrainer qualifizieren sich als einer der 4 besten Dritten, ebenfalls fürs Achtelfinale. Meine Einschätzung jetzt einfach nur für euch oder von euch, speziell zu den Holländern, würde mich am meisten interessieren.
Ja, über die Holländer haben wir in den letzten Wochen ja schon grundsätzlich nur Positives eigentlich, nur positiv drüber gesprochen. Also ich bin totaler Fan von diesem offensiven Powerfußball, dieses schnelle Umschaltspiel mit den Schlüsselspielern dann in der Zentrale mit Frankie de Jong und Wijnaldum und dann geht die Post ab nach vorne. Da hast du einen überragenden Memphis Depay momentan und an seiner Seite Wout Weghorst. Also, und natürlich die Außenspieler der Holländer. Also, da wird sich jetzt auf jeden Fall im Achtelfinale, wer war es nochmal? Wer trifft auf die Holländer? Die Holländer haben, was hatten wir gesagt? Die
Tschechien.
Tschechen. Also, da ganz klarer Vorteil, also eigentlich eine Pflicht weiterzukommen für die Holländer. Braucht man gar nicht weiter drüber reden. 3-0, 3-0 Holland.
Kurze Frage, entweder an Sören oder an dich, Tobi. Ich weiß ja, die Holländer, die spielen ja entweder ein Dreier- oder Dreierkette oder Fünferkette, je nachdem, wie man es betrachten will. Was haltet ihr von dem System allgemein, was die Holländer auf dem Platz zaubern?
Ja, ich glaube, die Spieler kommen gut damit klar. Und da sind wir, glaube ich, auch bei dem Thema, dass man bei den Holländern nicht nur die Offensive loben muss, sondern vor allen Dingen die Defensive. Ja, wenn Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij und Daley Blind als zentrale Innenverteidiger, die machen das top. Klar, dieses 3-2 gegen die Ukraine, das war noch das erste Spiel, aber danach standen sie ja meist wirklich sicher. Und dann hast du eben mit Denzel Dumfries und Patrick van Aanholt zwei Außenverteidiger, die offensiv und eben defensiv sehr gut sind. Und ja, klar, wenn du eine gute Defensive hast, dann kann es auch relativ weit in diesem Turnier gehen.
Ja, kann ich mich nur so anschließen. Sören hat alles perfekt ausgeführt und vor der Abwehr dann noch mit einem spielstarken Frenkie de Jong, der auch bei diesem Turnier auch sehr viel Defensivarbeit verrichtet, also deutlich mehr als meiner Meinung nach in Barcelona. Der hält da Wijnaldum noch den schönen Rücken frei, der in dieser Aufstellung vor ihm spielt. Also Defense wins Championships, oder wie heißt es so schön?
Absolut. So souverän, wie die Holländer letztendlich durch die Gruppe gegangen sind, war es dann letztendlich für den Zweitplatzierten eher weniger. Bevor ich jetzt meinen Kommentar zu den Österreichern abgebe, vielleicht einfach auch mal von einem von euch beiden der Eindruck, den die Österreicher jetzt im gesamten Turnier bisher auf euch haben und im Speziellen die Chancen im anstehenden Achtelfinale. Würde mich jetzt tatsächlich auch im Speziellen vielleicht erstmal von Sören interessieren, weil Sören ja auch, glaube ich, seit vor der EM eigentlich auch schon auf die Italiener immer als haushoher Favorit getippt hat. Im Achtelfinale kommt es zum Showdown, Alpenrepublik gegen die Italiener. Vielleicht, Sören, einfach deine Einschätzung hierzu?
Ja, also vorweg kann ich nur sagen, Italien wird aus meiner Sicht immer noch Europameister und deshalb schlagen sie natürlich die Österreicher. Aber was man zu den Österreichern sagen muss, also was ich dazu sagen kann, ist nur, dass ich sie unglaublich schlecht beurteilen kann. Weil im Prinzip haben sie nur irgendwie Marko Arnautović, der so ein bisschen der Alleinunterhalter ist in der Offensive. Und klar, David Alaba spielt hinten, glaube ich, hat er jetzt die letzten Spiele gespielt als Innenverteidiger, wo er der österreichischen Mannschaft aus meiner Sicht überhaupt nicht helfen kann. Und sonst, ja, sind wahrscheinlich auch ein bisschen glücklich dann weitergekommen. Ich hätte sogar gesagt, dass die Ukraine als zweites weiterkommt. Aber für die Österreicher ist definitiv Schluss im Achtelfinale.
Also die Österreicher werden es den Italienern auf jeden Fall schwer machen. Ich finde zumindest, dass die Österreicher sich von Spiel zu Spiel gesteigert haben und jetzt im letzten Spiel gegen die Ukraine eigentlich relativ souverän aufgetreten sind. Und wir hatten ja am Anfang der Europameisterschaft die Ukraine ziemlich hoch gelobt. Wobei da war ich im letzten Spiel eigentlich schon ziemlich enttäuscht. Die Österreicher hatten das, obwohl es nur 1-0 ausgegangen ist, das Spiel größtenteils eigentlich im Griff gehabt.
Absolut, Tobi, bevor du gleich weitermachst, einmal möchte ich nur deine Aussage gerade eben auch mit Statistik untermauern. Torschüsse in diesem Spiel waren 18 zu 5 pro Österreich. Ballbesitz war in etwa identisch. Allerdings vor allem auch bei den Zweikämpfen hatten die Österreicher klar die Oberhand. Also bestätigt das absolut das, was du gerade eben auch erwähnt hast.
Ja, also ganz speziell ist mir da, den sehe ich auch in der Bundesliga ziemlich gerne, Xaver Schlager von Wolfsburg aufgefallen. Der ackert natürlich, der ist jetzt hier bei der österreichischen Nationalmannschaft ein bisschen defensiver angesiedelt als in Wolfsburg. Der hat nicht so viele Vorstöße nach vorne. Aber auch ein Grilic mit seinem cleveren Aufbauspiel, der ist zwar nicht der schnellste, der hat das Spiel strategisch von hinten sehr schön nach vorne gelenkt und vor ihm spielt natürlich die Dreierreihe mit Sabitzer, Leimer und Baumgartner, auch alle bekannt aus der Bundesliga, auch alles richtig gute Kicker. Also das wird nicht so einfach für die Italiener.
Kurze Frage noch für mich. Arnautovic hat den, oder von mir für euch besser gesagt, Arnautovic hat den Vorzug bekommen vor Kalajdzic. Ich glaube, Kalajdzic war für, zumindest für Tobi und mich zumindest vor dem Turnier eigentlich auch, ja, derjenige, der da letztendlich für uns hätte gesetzt sein können oder müssen bei der Österreicher. Was hat Arnautovic, was Kalajdzic im Moment nicht hat?
Vielleicht eine komplett andere Mentalität. Er ist ein richtiger Drecksack, oder?
Absolut, Tobi.
Das hätte ich jetzt
Stehst du ja auf
auch.
solche
Ich
Spieler?
stehe total auf solche Spieler, auf so. Ich habe es früher geliebt, gegen diese Spieler auch als Verteidiger zu spielen. Die schenken einem nichts, sie gehen überall dahin, wo es weh tut. Und Marko Arnautovic hat natürlich eine Präsenz auf dem Platz. Der hat Erfahrung, der ist lange dabei und ist fußballerisch, da glaube ich, stimmt er mir beide zu, ist auch schon doch noch deutlich besser als Kalajdzic, den man dann wirklich dann besser von der Bank bringen kann, auch wenn er jetzt in Stuttgart dieses Jahr wirklich sehr gut performt hat. Den kann man dann lieber mal zur zweiten Halbzeit bringen, ab 60., 70. Minute. Also Marko Arnautovic ist da doch schon gerechtfertigt erster Stürmer bei den Österreichern.
Gut, um es dann aus meinen Worten eigentlich auch nochmal zusammenzufassen. Ich glaube einfach für die Österreicher oder aus Sicht der Österreicher, es ist schon sehr undankbar, dass du dich für die K.O.-Runde qualifizierst und dann ausgerechnet gegen den Titelfavoriten antreten musst, obwohl du in deiner Gruppe auch noch Zweiter wirst. Ich glaube, wenn du jetzt Dritter geworden wärst und würdest dann gegen den Top-Favoriten spielen, wäre es vielleicht noch ansatzweise irgendwo ein Stück weit ja, zu verstehen gewesen, wäre zwar schade, aber trotz alledem ist es so, du spielst jetzt gegen Italien. Ich stelle mich da in dem Fall ausnahmsweise komplett auf Sörens Seite. Ich sage, da ist absolut nichts zu holen. Die Österreicher können trotzdem letztendlich, glaube ich, froh sein und auch stolz sein, dass sie die K.O.-Phase erreicht haben. Gegen Italien oder gegen die Italiener wird es aber nichts zu holen geben, ist meine Meinung.
Höre ich daraus dann schon einen Sieg mit mehr als einem Torunterschied, ja?
Abhängig vom Spielverlauf, aber was ich von den Italienern bisher gesehen habe, das war einfach wirklich richtig, richtig stark. Und ich gehe einfach davon aus, dass es auch wann spielen die gegeneinander? Weiß es jemand? Am Samstag, Samstagabend eine ganz souveräne Sache wird. Und wenn du mich so fragst, ja, definitiv zwei Tore Unterschied, mindestens.
Okay.
Wir haben in der Gruppe dann, oder wir warten dann später, aber letztendlich sind die Ukrainer auch noch weitergekommen. Ist ja das Schöne bei dieser EM. Als Gruppendritter ebenfalls, ich habe es gerade eben schon erwähnt, als Gruppendritter mit 3 Punkten weiterzukommen, ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber finde ich, ja, zumindest wert darüber zu diskutieren, inwiefern das ja dann verdient es oder nicht. Letztendlich habe ich die Ukraine im Vorfeld sowieso besser eingeschätzt als letztendlich Platz 3 und nur 3 Punkte. Eure Meinung zu den Ukrainern?
Ja, haben ein überragendes erstes Spiel gehabt, auch wenn sie gegen die Niederlande verloren haben, also im ersten Gruppenspiel. Und dann, ja, habe ich mir eigentlich auch mehr davon versprochen. Und jetzt gegen Schweden, wobei gegen Schweden, also da traue ich denen auch durchaus zu, nochmal eine Runde weiterzukommen. Wobei natürlich auch die Schweden jetzt defensiv eine hervorragende Leistung bisher abgerufen haben. Aber das würde ich auch schon sagen, dass es ein Spiel auf Augenhöhe ist im Achtelfinale.
Da bin ich diesmal ein bisschen anderer Meinung. Also da würde ich jetzt sogar die defensivstarken Schweden die Favoritenrolle auf jeden Fall zuschieben. Die Ukrainer haben zwar den einen oder anderen guten Kicker in der Mannschaft, aber ich glaube, mit der Defensive der Schweden, da wird die Ukraine richtig Probleme bekommen. Ich glaube, dass die Schweden bei dem Spiel auf jeden Fall weiterkommen werden.
Also ich finde es für mich eigentlich schon fast aberwitzig, dass ausgerechnet du kommst als Gruppendritter mit 3 Punkten weiter und spielst dann gegen Schweden, die aus der Gruppe kommen, mit Spanien. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, da spielt natürlich das Tor der, ich weiß, ich kann mal ein bisschen vorgreifen, das Tor der Schweden in der 94. Minute, wo sie den 3-2-Siegtreffer machen, wenn es beim Unentschieden bleibt, steht da jetzt Spanien. Ist halt,
Klar, aber
ne?
absolut. Aber jetzt sitzen wir zusammen und dann sage ich jetzt mal so, du bist Trainer oder Spieler von der Ukraine und ich stelle dir die Frage, gegen wen willst du denn im Achtelfinale lieber spielen? Gegen Schweden oder gegen Italien? Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Und was ich damit einfach nur sagen will, dass es schon ein Stück weit grotesk ist, dass du Dritter wirst mit nur 3 Punkten und spielst dann für uns, also ich glaube, ihr könnt mir gerne widersprechen, aber du spielst dann gegen den einfacheren Gegner, als wenn du Platz 2 wirst und musst dann gegen den Top-Favoriten ran. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, also, aber da haben wir es ja. Wie ist das schön am Fußball? Du kannst wirklich mittlerweile
Ja,
oder konntest noch nie wirklich
absolut.
was groß. Ne? Da sind wir wieder. Ja, lassen wir uns mal überraschen bei dem Spiel. Also, oder seid ihr da eher bei 50-50 bei dem Spiel?
Dann bleibe ich jetzt meiner Linie treu und sage, ich kann noch nicht wirklich so von den Ukrainern loslassen. Ich sehe da vielleicht auch zu Unrecht, aber ich sehe da irgendwie eine Qualität und auch ein Potenzial. Und ich glaube, dass die Möglichkeit besteht, dass du gegen die Schweden weiterkommst.
Kann ich
Auch
mich
wenn die
anschließen,
natürlich unbestritten, ja, auch unbestritten auch in dem Kader eine Qualität haben. Das hatten wir, glaube ich, damals in dem Quervergleich mit den Polen auch. Trotzdem sehe ich eine Möglichkeit, dass die Ukrainer weiterkommen. Und für mich eigentlich, ja, schon, wie du auch gerade eben erwähnt hast, auch so ein Spiel 50-50.
Gut, okay, dann schauen wir mal in Sörens Gruppe D mit dem kommenden Gegner der Deutschen. Sören?
Ja, richtig, die Engländer. Also klar, nur 1-0 gewonnen jetzt im letzten Spiel gegen die Tschechen, aber trotzdem auch souverän ins Achtelfinale eingezogen. Und dann das letzte Gruppenspiel war dann noch Kroatien gegen Schottland. Dann haben sich die Kroatien noch einen Platz fürs Achtelfinale gesichert. Haben da nochmal wirklich Mentalität gezeigt. Die Auftritte waren ja nicht ganz so gut, die beiden davor, und stehen jetzt auch im Achtelfinale. Und ich glaube, über das England-Deutschland-Spiel sprechen wir ja gleich noch. Wobei ich auch da schon mal vorwegnehmen kann, England wird sicherlich ins Viertelfinale einziehen. Ja, die Kroaten treffen dann im Achtelfinale auf Spanien. Also auch ein sehr spannendes Spiel. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Kroaten da auch nochmal alles raushauen und es den Spaniern nicht so einfach machen werden.
Also auf das Spiel, was du gerade noch angesprochen hast, Kroatien gegen Spanien, da freue ich mich persönlich auch richtig drauf. Da bin ich wirklich mal gespannt. Die defensiven Kroaten gegen die spielstarken Spanier. Ich bin wirklich gespannt, aber noch mal kurz zu den Engländern. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber bei der Qualität, die die Engländer haben, und wir uns mal die Tabelle angucken, ich meine, effektiv 7 Punkte, 2-0 Tore. Ist das mit dem besagten Pferd, was nur so hoch springt, wie es muss? Oder war es bewusst taktisch eigentlich? Weil wer die Spiele von den Engländern gesehen hat, die waren nach vorne hin alle nicht so stark und überragend, oder?
Also für mich, die Gruppe D ist eigentlich, um ehrlich zu sein, die Gruppe der Enttäuschung, wenn ich ehrlich bin. Weil, und ich kann das auch begründen, zum einen die Engländer, die hatte ich vor dem Turnier extrem hoch eingeschätzt. Die Breite im Kader, die Qualität der jeweiligen Spieler, die Möglichkeiten, die letztendlich vorhanden sind mit dem Kader. Dann letztendlich die Ergebnisse oder die Spiele. Ich meine, könnt ihr euch erinnern an das Spiel gegen Kroatien? Das war, okay, da war ich der Meinung, okay, es ist immer die Art und Weise, wie du in ein Turnier reinkommst, du gewinnst, alles okay. Und dann kam das Spiel gegen Schottland. Für mich eine grausam schlechte Leistung. Und letztendlich dann eben mit 7 Punkten weitergekommen in der Gruppe, wo du auch weiterkommen musst. Das ist einfach Fakt. Dann kamen die Kroaten dazu und wenn ich mich recht erinnere, haben wir uns alle drei noch darüber unterhalten, wie enttäuschend letztendlich die Auftritte sind. Und letztendlich kommen die jetzt als Gruppenzweiter weiter. Und für mich ist es einfach die Gruppe, die für ja niemals das zeigen konnte, wofür die Mannschaften eigentlich stehen oder die Qualität letztendlich vorhanden ist.
Wobei ich da vielleicht kurz noch die Engländer ja ein bisschen in Schutz nehmen möchte, weil ich habe mir die Aufstellungen dann nochmal angeschaut, jetzt gerade im letzten Spiel. Wenn wir jetzt das zentrale Mittelfeld durchgehen mit Jack Grealish, spielt nicht international, spielt bei Aston Villa. Dann hast du Declan Rice, spielt bei West Ham United, also spielt auch nicht international. Calvin Phillips spielt bei Leeds United. Dann hast du mit Saka einen ganz jungen Spieler bei Arsenal, der zwischenzeitlich nur in der Europa League gespielt hat. Also da, ich weiß zwar, dass, oder ich weiß, worauf wir hinaus wollen mit der Qualität, aber die Spieler, die da im Kader stehen, da ist kaum, also okay, sind einige dabei, aber die zentralen Spieler, die gespielt haben, sind
Ja, aber haben dich
international
die
kaum.
Auftritte überzeugt, der Engländer?
Nein, nein, nein,
Also.
das sage ich gar nicht. Nein, aber klar, du hast immer noch ein paar überragende Spieler mit Harry Kane, Raheem Sterling, wissen wir ja alles. Aber die zentralen Spieler im Mittelfeld, die haben ja keine internationale Erfahrung. Vielleicht haben wir vor dem Turnier einfach zu sehr auf ein paar Namen geschaut. Aber die ganze Mannschaft, die hat nicht die internationale Erfahrung.
Wobei, da möchte ich jetzt aber eigentlich auch mal, auch einer meiner Lieblingsspieler in England, gerade vom strategischen Denken her, ist Jordan Henderson von Liverpool. Da bin ich
Ja,
ein
aber er sitzt
total.
auf der Bank.
Das stimmt.
Ja, er sitzt auf der Bank, aber bezüglich Qualität und international fehlende Klasse. Also, warum er auf der Bank sitzt, ist die andere Frage. Aber da würde ich dir jetzt ein bisschen widersprechen. Und Bellingham im zentralen Mittelfeld hat jetzt, glaube ich, dieses Jahr für Dortmund und auch in der Champions League auch wirklich das ein oder andere wirklich sehr gute Spiel abgeliefert. Also da ist eigentlich Potenzial genug vorhanden.
Das stimmt, das ist keine Frage,
Aber
aber sie
Bellingham
haben
kommt ja
eben
auch
nicht
von der Bank.
gespielt. Genau, ja, das ist es nämlich, ja.
Ja,
Also,
dann
wenn
können
ich
wir auch
jetzt, glaube
noch.
ich, richtig im Kopf habe, Entschuldigung, Tobi, ist aber, glaube ich, so, du hast natürlich bei den Engländern auch, ich glaube, Kane, Sterling waren ja definitiv immer gesetzt. Das waren eigentlich dann auch so, ja, vielleicht hast du gar nicht mal so Unrecht. Trotz alledem ist es aber auch. Ich meine, wir dürfen jetzt halt alles vorwegnehmen, aber letztendlich ist es ja auch vielleicht ein Argument, was für die unglaublich gute deutsche Mannschaft spricht, wenn
Nee,
wenig
nee, nee.
internationale Erfahrung
Das
auf dem Platz steht.
müssen wir rausschneiden, das Wort auf jeden Fall.
Tobi geht dazwischen.
Also er soll es heute wirklich, ich bin echt gleich mal gespannt, wenn wir über Deutschland und England sprechen, auch fürs kommende Achtelfinale. Also da werden wir wahrscheinlich das eine oder andere Mal anecken. Aber lasst uns erstmal weitermachen. Damit wir
Nee,
hier
warte mal,
die.
was ist denn unsere Einschätzung jetzt? Bei Kroatien, Spanien waren wir doch, oder?
Kroatien, Spanien.
Also ursprünglich. Deine Frage war ja, oder deine Aussage war ja, dass wir uns richtig freuen auf Kroatien, Spanien.
Also ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, dass es in die Verlängerung gehen wird. Die Spanier haben zwar im letzten Spiel jetzt auch endlich das Toreschießen für sich wieder entdeckt, aber die Kroaten haben jetzt zum Schluss eigentlich wieder den Fußball gespielt, für den sie mehr oder weniger stehen. Dreckiger, defensiver Fußball hinten und dann nach vorne hin wirklich mit klasse Aktion. Und Luka Modric hat dann im letzten Spiel auch mal eben wieder gezeigt, was er eigentlich immer noch zu leisten imstande ist. Oder wie seht ihr das? Oder favorisiert ihr da jetzt total die Spanier?
Also wenn man die Gruppenphasen beider Teams vergleicht, ist eigentlich Spanien mein Favorit. Wobei, du hast es schon gesagt, also das sind ja Spiele im Prinzip wie gemacht für die Kroaten, die einfach diese Mentalität haben für diese K.O.-Spiele und die den Gegner auch wirklich wehtun können. Aber ich, ja, also ich hoffe es mir schon, dass die Spanier eine Runde weiterkommen.
Und zum Schluss waren jetzt auch Rebic saß auf der Bank. Dann hatten wir noch Brekalo und Kramaric, die alle rausgenommen worden sind im letzten Spiel, wo es ja eigentlich um alles ging. Und ich glaube, die werden auch richtig motiviert sein jetzt im Achtelfinale.
Ja, also wie gesagt, also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein tolles Spiel sein, was man sich definitiv richtig gut anschauen kann. Letztendlich glaube ich aber dann, dass Spanien tatsächlich dann nochmal die Oberhand haben wird. Einfach auch, weil sie den Schwung jetzt vielleicht aus dem letzten Gruppenspiel mitnehmen können. Und einfach auch der Kader unglaublich gut ist.
Dann mache ich jetzt direkt weiter mit der Spanien-Gruppe, der Gruppe E, wo die Spanier als Zweiter durchgehen nach den besagten Schweden, die im letzten Spiel die Polen geschlagen haben. War auch ein ständiges Hin und Her beim letzten Spiel. Robert Lewandowski mit Doppelpack, Peter Forsberg mit Doppelpack. Alles in allem,
Aber jetzt nur
ja,
ganz kurz, Tobi, das
ja.
ist ja genau das, was wir vielleicht auch bei dem vorletzten Podcast auch gesagt haben, dass es halt wirklich ein Spiel ist, wo Nuancen entscheiden letztendlich. Und genau so kam es dann auch in dem letzten Spiel, richtig?
Vollkommen richtig. Die Polen für mich eigentlich im allerletzten Spiel, wo es um alles ging, da waren sie dann wirklich eigentlich da, so wie wir sie vom ersten Spiel an schon erwartet hatten, wo sie schon unglücklich gestartet waren. Ja, am Ende hat es leider nicht gereicht. Mit einem Sieg wären die Polen sogar noch, glaube ich, durchgekommen. Meine ich zumindestens. Oder
Ja, auf jeden
zumindest,
Fall.
ja, wären sie durchgekommen, richtig. Und von daher ein bisschen selber schuld. Die ersten beiden Spiele ein bisschen verschlafen, aber alles in allem trotzdem die Polen sich eigentlich doch noch so weit gut verkauft, auch wenn sie jetzt nicht weitergekommen sind.
Findest du?
Ja, ich habe mal so ein bisschen mit gestern Abend mit dem einen oder anderen Polen gesprochen. Also die waren im Nachhinein dann doch schon zufrieden mit der Leistung, auch wenn sie jetzt ausgeschieden sind. Sagten sie, klar, du kannst 3-2 verlieren. Die Polen haben hinterher noch mal alles versucht, das Spiel zu gewinnen.
Aber jetzt mal wirklich Hand aufs Herz, die sind als Gruppenvierter mit einem Punkt fahren die nach Hause.
Ja.
Kannst du da wirklich zufrieden sein? Also, sorry, da fehlt mir jegliches Verständnis.
Ich kann das jetzt auch nur so weitergeben, wie man es mir zugetragen hat.
Sören, wie siehst du das?
Also ich kann mich noch an den Podcast erinnern, wo wir alle Gruppen durchgegangen sind und da habe ich. Ich meine eben auch aus der Düsseldorfer Ecke gehört, dass die Polen definitiv ins Achtelfinale einziehen werden.
Aber nicht von
Und
mir.
also, nee, aus der anderen Ecke.
Ja, waren favorisiert auf jeden Fall. Wir hatten, oder was sage ich schon, wir, die Polen hatten in der Gruppe auf jeden Fall mindestens den dritten Platz im Visier, aber dass es jetzt sogar nur der vierte geworden ist, ja.
Ja, aber es hat doch gezeigt, glaube ich, die Leistung. Polen hat im Moment einfach nur Robert Lewandowski. So. Und von daher, wenn du als Team dann nicht noch irgendwie andere Spieler hast, die bei so einer Europameisterschaft mit Leistung vorweggehen, dann wird es halt echt eng. Und deshalb sind sie aus meiner Sicht auch zu Recht ausgeschieden.
Also
Ja.
ich bin da wirklich komplett bei Sören, weil ich glaube, wir haben es vor 2, 3 Wochen, als wir den Ausblick sozusagen auf die EM gemacht haben, habe ich es ja auch schon gesagt. Die Polen, die haben tatsächlich, ich habe jetzt gerade hier nochmal hier am Laptop, ich glaube, die haben von den letzten 10 Spielen, würde ich jetzt mal grob einfach nur auf den ersten Blick sagen, eins gewonnen. Oder lass es 2 sein, aber letztendlich alles verloren. Und ich glaube, wenn du in der Gruppe, vor allem auch mit der Slowakei oder auch Schweden, als Letzter mit einem Punkt ausscheidest, dann kann mir auch kein Pole erzählen, dass es trotzdem noch irgendwie okay war. Null. Sorry. Da muss ich einfach in dem Fall einfach widersprechen. Tut mir leid, Tobi.
Ja, es fing ja, ich meine, wir brauchen jetzt gar nicht mehr großartig weiter drüber sprechen.
Nein, brauchen wir nicht.
Wenn die Polen das erste Spiel gegen die Slowakei, wo sie ja eigentlich mit dem Sieg gerechnet sind sie stand 4 Punkte, dann letztes Spiel kriegen sie in der 94. Minute da 3-2, da gehen sie eigentlich dann mit dem Punkt raus, dann haben sie 5 Punkte, ist Polen weiter. Redet keiner von einer schlechten Europameisterschaft bis dahin, ne? Also so eng ist das beieinander und so kommt die Slowakei zu 3 Punkten, die jetzt im letzten Spiel eigentlich. Meiner Meinung, also so fand ich es zumindest, eigentlich das gespielt hat, was ich erwartet hatte eigentlich von der Slowakei. 5 Stück gegen Spanien sprechen, glaube ich, auch eine deutliche Sprache und es hätte noch deutlich höher ausgehen können. Also im letzten Spiel haben sie sich richtig schön abschießen lassen. Und die
Ja.
Spanier, haben ja, haben wir ja auch drüber gesprochen, die ersten beiden Spiele, beide Spiele dominiert, nur das Tore schießen halt vergessen. Und das haben sie im letzten Spiel dann halt nachgeholt.
Eine Frage an dich, weil ich höre ja immer gern zu, wenn ihr beide über Fußball redet. Was ist denn mit Thiago? Warum ist der gute Mann nicht gesetzt?
Fabi, ich weiß nicht, ob das, das sind ja so Sachen, ich meine, wir sind ja auch lange dabei im Fußball. Wenn ein Trainer, vielleicht ist es der Trainer, wenn du einen Trainer hast, du kannst noch so gut trainieren, du gibst alles, bietest
Aber
dich
bist du
an.
da nicht so mit Luis Enrique, Thiago, Barcelona? Da muss so eine Connection vorhanden sein. Und ich kann es einfach absolut nicht nachvollziehen, weil vor allem in den ersten beiden Spielen ja Thiago, und wir haben den ja in der Bundesliga jahrelang gesehen, mit dem ersten Ballkontakt die Körpertäuschung mit einbauen, dann sozusagen auch in ein 1 gegen 1 zu gehen, den tödlichen Pass zu spielen. Das kann er ja wahrscheinlich wie kein Zweiter in dem Kader. Und er sitzt nur auf der Bank. Und deswegen die Frage, irgendeine Erklärung?
Ja, aber ich glaube, so schlecht war das Spiel der Spanier jetzt nicht, auch ohne Thiago. Und wenn man sich die Ballbesitzstatistiken anschaut und wie viele Pässe sie gespielt haben, also daran ist im Prinzip lag es ja nur an der Offensive. Und ich glaube, du hast da wirklich in dem zentralen Mittelfeld die Qual der Wahl. Jetzt hat er ja beim letzten Spiel auch Rodri draußen gesessen, der bei City überragend gespielt hat. Also ich glaube, dass da wirklich die Qual der Wahl ist und dass Thiago im Moment halt hinten dran ist.
Ja, und nicht zu vergessen, jetzt im letzten Spiel hat auch Sergio Busquets jetzt auch den Vorzug erhalten, der ja die ersten beiden Spiele noch mehr oder weniger geschont wurde. Und das sieht eng aus. Koke ist gesetzt. Dann hast du, wie du schon sagtest, Sören Rodri. Jetzt Busquets als Kapitän wird auf jeden Fall gesetzt sein. Fabi, ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht wieso. In jeder anderen Mannschaft sowieso Stammspieler, aber Sören sagt es schon, wenn du im Mittelfeld da wahrscheinlich die Qual der Wahl hast. Und es ja so gut einigermaßen läuft. Immer nur ab der 70. Minute eingewechselt bei den drei Spielen, ne? Genauso wie ein Traoré, der in England die linke Seite da beackert, ist eine richtige Maschine, kommt auch nicht zum Zug, wird auch immer nur mal eingewechselt. Das sind ja alles Spieler, wo man sagt normalerweise, die müssten immer von Anfang an spielen, ne?
Ja, wobei das beim spanischen Fußball vielleicht auch ein bisschen Politik ist. Wenn Luis Enrique vor der Europameisterschaft keinen Spieler von Spanien, von Real Madrid nominiert, dann, also da muss auch immer ein bisschen mehr hinterstecken als, glaube ich, nur die Leistung.
Ich meine, das Schöne ist ja, offensichtlich kann er sich's ja leisten.
Da wird so
Ja,
lange nicht drüber
absolut.
gesprochen, solange da der Erfolg mehr oder weniger da ist und sie vernünftigen Fußball spielen, was sie ja eigentlich alle drei Spiele bis dato gemacht haben. Den Fußball, für den sie stehen, viel Ballbesitz. Die spanische Mannschaft ist, glaube ich, die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz von allen 24 teilnehmenden Nationen vor der deutschen Mannschaft. Also von daher nur halt die Chancen bis dato nie genutzt. Aber mal gespannt jetzt im Achtelfinale. Wollen wir denn dann mal zu unserer deutschen Gruppe kommen? Sören.
Ja, wollen wir erst über das Portugal-Frankreich-Spiel sprechen oder direkt hier über unser desaströses Auftreten der deutschen Mannschaft sprechen?
Das ist eine Sache, die kannst du gerne mit. Die Sache könnt ihr beide euch das mal auseinandersetzen und ich werde mir das erstmal so als Ringrichter anschauen.
Okay, dann würde mich
Runde
jetzt
eins frei.
vorab einfach nur interessieren. Letztendlich kam es wahrscheinlich so, und ich glaube, das könnt ihr beide bestätigen, die Franzosen sind als Erster durch. Haben wir, glaube ich, alle so ein Stück weit mitgerechnet, richtig?
Ja. Zwar jetzt nicht mit der Punktzahl, aber Franzosen auf eins.
Darum geht es ja jetzt nicht. Und ich würde jetzt einfach mal vom Sören einfach auch mal dieses 2:2 von gestern oder einfach auch mal die Gruppenphase der Franzosen, wenn du da vielleicht einfach mal kurz deine Einschätzung zugeben könntest oder würdest.
Ja, sie hatten ein sehr gutes erstes Spiel gegen die deutsche Mannschaft, wo sie im Prinzip wirklich defensiv überragend standen und ihre Chancen dann vorne genutzt haben, Deutschland nicht zum Zug kommen lassen. Dann dieses Spiel gegen Ungarn, wo ich sage, das kann man verlieren, weil eben du spielst in Ungarn vor den ganzen verrückten Zuschauern. Und dann hast du ja gegen Portugal,
Es
die
war ein
nach, auch
Unentschieden,
wenn.
glaube ich, oder? Entschuldigung.
Ja, Entschuldigung, ja, genau, richtig, ja. Und dann hast du das Spiel gegen Portugal, die ja auch eine gute
Würdest du
Mannschaft
vielleicht noch mal
haben.
ganz kurz eine Nummer zurück, dieses Spiel gegen Ungarn?
Ja. Ja, gut, da haben sie gegen 12 Mann gespielt, das muss man ganz klar so sagen. Und wenn Ungarn dann direkt nach der Halbzeit das, oder was vor der Halbzeit, das 1-1 schießt, also das ist schon schwer, dann auch gegen Ungarn zu spielen mit diesen Fans im Rücken. Also von da, also das Spiel aus meiner Sicht braucht man nicht, braucht man gar nicht groß drüber sprechen. Wir haben da einen Punkt geholt. Also schlecht reden kann man die Gruppenphase der Franzosen nicht.
Ich glaube, bei dem Ungarn-Spiel hat man eigentlich auch so, ich sage es mal, ob es eine Schwäche ist, aber wenn man den Franzosen wirklich nicht die Tiefe gibt, die Läufe in die Spitze über außen und wirklich teilweise, wie die Ungarn jetzt auch gegen die deutsche Mannschaft gespielt haben, sich am 16er aufreiht, die Räume eng macht, dann hat es auch so eine Top-Nation mit super Außenspielern wie Frankreich schwer. Und ja, wie Sören es schon gesagt hat, sind mit dem Punkt, sind sie da mehr oder weniger noch weggekommen. Wenn das jetzt ein K.O.-Spiel gewesen wäre, wer weiß, wie das dann ausgegangen wäre. Ja, ein bisschen die Franzosen, deren Stärke beraubt. Aber wenn die Franzosen jetzt auch wieder gegen Mannschaften spielen, die nicht so hinten drin stehen und ein bisschen höher stehen, dann sieht das Spiel wieder ganz anders aus, wie wir jetzt gegen Portugal gesehen haben.
Ich glaube, ich habe jetzt einen Sören richtig auf den falschen Fuß erwischt,
Absolut,
weil
ich
ich
war
bin
schon
immer.
im Modus, den Deutschen schlecht zu reden. Entschuldigung.
Nee, oder wie siehst du
Nee, weil
das
ich
denn jetzt bei
einfach.
dem Ungarn-Spiel, Fabi? Ich weiß nicht.
Also, worauf ich eigentlich hinaus will, ist letztendlich, natürlich war es gestern kein guter Auftritt der deutschen Mannschaft. Was ich aber einfach auch sagen will, ist, dass bei uns in den Medien oder allgemein in der Bewertung ist es so, dass die Franzosen, die kommen super gut weg, weil es die Franzosen sind. Die hatten aber genau die gleichen Probleme, wie wir gegen die Ungarn gestern hatten, hatten die Ungarn auch am zweiten Spieltag. Und letztendlich, was die Ungarn gemacht haben, ich glaube, du hast es gerade eben auch schon so ein bisschen angedeutet, ist, dass weder die Franzosen noch wir letztendlich mit der Spielweise oder mit dem System der Ungarn klarkamen. Und wir werden mit Sicherheit dann auch gleich nochmal bei der deutschen Mannschaft auf den einen oder anderen Spieler eingehen. Oder beziehungsweise auf das System, was wir gespielt haben, oder auch die Wechsel, weil es ganz viele Sachen gibt, über die man von dem, oder über die man von dem gestrigen Spiel diskutieren kann. Letztendlich, was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass das, was der deutschen Mannschaft gestern passiert ist, ist genau der besten Mannschaft der Welt zuvor auch schon passiert. Und deswegen bin ich immer kein Freund davon, dass man jetzt alles so unfassbar schlecht redet, was wir gestern gesehen haben.
Ich tue mich da immer schwer, wenn ich mir so Spiele angucke. Da frage ich mich manchmal wirklich als Neutraler, ob ich
Okay,
als.
nein, 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 du bist nicht neutral, weil du bist Deutscher und du schaust die deutsche Nationalmannschaft an. Und jetzt wäre die Frage nämlich gewesen, wenn, jetzt stell dir mal vor, du bist Franzose und schaust dir das Spiel am vorletzten Spieltag an. Meinst du, dem geht's anders als uns gestern?
Na, das auf gar keinen Fall. Aber allgemein jetzt beide Spiele mal so. Das sage ich mir als Fan, da stehen Bombenfußballspieler, warum schaffen die es einfach nicht? Oder vielleicht ist es auch der Trainer vielleicht oder taktisch, es einfach nicht eine Mannschaft, die läuft, die kämpft, die mehr oder weniger zwei enge Ketten, 5-4-1, wie auch immer spielt, da eine Lösung rauszusuchen, um
Also
das.
es war gestern war es von den Ungarn war es eine Fünferkette und warum es
Genau.
einfach nicht funktioniert hat, weil ich bin kein Fan davon, dass man immer auf einzelne Personen eingeht, aber in dem Fall, um es mal, sagen wir mal, oberflächlich auszudrücken, es waren im Grunde genommen immer die falschen Personen im Spielaufbau letztendlich oder häufig die falschen Personen im Spielaufbau involviert und letztendlich, was man zum Beispiel gestern ganz oft gesehen hat, jetzt nenne ich einfach mal einen Namen, war Matthias Ginter. Ich weiß nicht, ob das euch auch so vorkam, aber wie oft er die Möglichkeit hatte, aus dem Halbfeld oder eben auch von seiner rechten Seite aus den Ball in die Mitte zu bringen. Und es war gefühlt nicht mal ansatzweise oder in irgendeiner Art und Weise ein deutscher Abnehmer in der Nähe dessen, wo der Ball letztendlich hinkam. Oder kam nur mir das so vor?
Nein, aber die Ungarn haben es ja clever gemacht. Sie haben ja die Leute zugestellt, die das Spiel der Deutschen gut aufbauen können. Und klar, wenn jetzt Mats Hummels zum Beispiel, wenn Kimmich eine Flanke in den Strafraum bringt, dann ist das eine andere Qualität. Und aber da würde ich noch nicht mal als Matze Ginter einen Vorwurf machen, weil er Innenverteidiger hauptsächlich ist. Und da muss man einfach sagen, die Ungarn haben das clever gemacht.
Ja, und das ist ja genau das, was sie ja auch gegen die Franzosen gemacht haben. Und deswegen sage ich ja immer, die Ungarn kamen vielleicht auch immer die ganze Gruppenphase auch ein Stück weit zu schlecht weg. War ja ein bisschen Kanonenfutter nach dem Auftaktspiel gegen Portugal. Letztendlich zurückzukommen auf die deutsche Mannschaft. Unser Problem gestern war, dass wir keine Lösungen gefunden haben.
Also was.
Gegen eine unfassbar kompakte und gute ungarische Mannschaft.
Ja, richtig. Und gerade gegen kompakte Mannschaften ist es da nicht so, das haben wir, fand ich zumindest, gegen Portugal wirklich fast über das komplette Spiel fast, oder doch wirklich super praktiziert. Wir haben mit Zug, mit Tempo richtig schön schnell den Ball laufen lassen. Und ich fand das gestern gerade im Spielaufbau wirklich schon ziemlich behäbig, oder?
Was heißt behäbig? Ich glaube, wenn der Gegner so tief steht wie die Ungarn gestern, wie viele Möglichkeiten hast du dann letztendlich wirklich viel Tempo ins Spiel zu bekommen? Das ist ja die Frage. Du musst ja dann letztendlich einfach dafür sorgen, dass du Situationen kreieren kannst, wo in dem Fall, und deswegen war, glaube ich, auch der Ansatz von Jogi Löw, unabhängig davon, ob es die beste Entscheidung war oder die richtige Entscheidung war, Leroy Sané. 1-gegen-1-Situation. Dass du einfach in diese Situationen kommst und dann eben auch letztendlich im letzten Drittel gefährlich zu werden. Und das ist ja die Frage, ob er da wirklich alles so durchdacht hat. Und ich glaube, gestern hat vieles eben nicht funktioniert.
Nee, es hat nicht funktioniert, weil eben durch diese Dreierkette Sané ja meist nicht vom Flügel aus in die Mitte ziehen konnte, sondern teilweise schon in der Mitte stand, weil Kimmich die Seite nämlich, die rechte Seite nämlich immer beackert hat. Und da bin ich nach wie vor bei der Kritik, die ich auch schon vor der Europameisterschaft gesagt habe, dass dieses System einfach nicht zu der Mannschaft passt. Ich weiß, ihr seht das anders, aber da lasse ich mich auch nicht von abbringen.
Ja, die Frage ist natürlich dann halt einfach auch nur, gegen Portugal hat es unglaublich gut funktioniert. Ich glaube, jetzt gegen England ist es auch wieder ein komplett anderes Spiel. Vielleicht oder hoffentlich zumindest ähnlich wie gegen die Portugiesen. Zu gestern einfach, was vielleicht auch noch eine Sache ist, die wir definitiv diskutieren müssen, unabhängig davon, ob das System jetzt funktioniert hat oder nicht. Ich meine, es war zäh. Und es war anders, als wir uns das alle erhofft hatten oder vielleicht auch vorgestellt haben. Aber was zum Beispiel ich auch überhaupt nicht nachvollziehen konnte, waren letztendlich die Wechsel. Und da würde mich einfach mal interessieren, was von eurer Seite aus die Idee beispielsweise auch zu den ersten beiden Wechseln im Speziellen war. Ich konnte die überhaupt nicht nachvollziehen.
Sag noch mal die ersten beiden Wechsel. Ich habe es jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Also die ersten beiden Wechsel waren, er hat in der Anfang zweiten Hälfte oder kurz vor oder 58. Minute war es, glaube ich, Goretzka für Gündogan, 10 Minuten später dann Müller für Gnabry und Werner für Havertz. Danach kam dann Musiala, und was ich damit einfach sagen will, es war für mich offensichtlich, spätestens zur Halbzeit musst du irgendwas ändern. Du musst, und du hast es ja vorhin gerade selber auch schon gesagt, du musst eine Dynamik in das Spiel bringen, du musst ein Tempo in das Spiel bringen. Und du siehst ja auch offensichtlich, dass der ein oder andere Spieler gestern einfach nicht funktioniert hat. Warum wechselst du dann erst nach einer Stunde eigentlich den Spieler ein, den gefühlt 83 Millionen am liebsten sowieso in der Startelf gehabt oder in der Startelf gehabt hätten? Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich glaube, das ist so eine, ich nenne es jetzt mal schon Marotte von, glaube ich, von Jogi Löw, dass er wirklich bis wirklich fast schon, wenn es so, bis es zu spät ist, immer an seinen Spielern festhält und meistens erst dann wechselt, wenn es schon fast eigentlich zu spät ist. Und das war, glaube ich, im Fall von Goretzka gestern der Fall, wie du schon sagtest. Also den hätte man auf jeden Fall schon zur Halbzeit bringen können. Die Zeit, die er gespielt hat, wirkt er jetzt auf jeden Fall fit, machte einen guten Eindruck. Körperlich ist er ja sowieso sehr präsent. Und da war auf jeden Fall im Mittelfeld mehr Dynamik zu sehen und die Zweikämpfe wurden auch deutlich anders geführt.
Ja, aber warum ging Toni Kroos nicht raus? Das ist doch der Spieler, der im Moment viel verkörpert, aber definitiv keine Dynamik.
Ich glaube, bei Toni Kroos hat man gesehen, dass er, der hat sich ja wirklich teilweise bis hinten, also quasi war er, hat ja dann die Dreier- zu Viererkette gemacht, hat sich hinten den Ball abgeholt und hat wirklich schon von hinten raus versucht, das Spiel zu lenken. Also die Qualität, die Toni Kroos da hat, die hat, glaube ich, kein anderer Spieler. Und so verkehrt war es, glaube ich, nicht, von hinten den Aufbau dann durch Toni Kroos ankurbeln zu lassen. Oder Fabi, wie siehst du das? Ich meine, du bist ja auch jetzt Toni Kroos-mäßig fußballerisch auch ein Fan, oder?
Was heißt Fan? Es geht ja im Grunde genommen geht es ja immer darum, was hilft der Mannschaft in dem Moment am meisten. Und gestern war für mich einfach die Zentrale, war ein bisschen lame, um es mal so auszudrücken. Bei Gündogan hatte ich das Gefühl, dass er überhaupt nicht auf dem Platz war. Also nicht, weil ich ihm irgendwas Schlechtes will, sondern einfach nur, weil er gefühlt nicht gestern funktioniert hat. Also der hat ins System nicht gepasst, er hat zu dem Spiel nicht gepasst. Und von daher wäre für mich gestern die erste Option war immer Gündogan. Letztendlich hat er dann für meinen Geschmack dann einfach auch ein bisschen zu spät reagiert, vor allem im Zentrum. Und im nächsten Schritt, was ich zum Beispiel auch
Aber Fabio,
bei so einem Spiel,
ganz kurz,
ja.
aber wenn du sagst, die Zentrale hat dich nicht überzeugt gestern, da kam zu wenig. Warum habe ich da nicht als Jogi Löw einfach mal den Mut oder die Unbekümmertheit und schmeiß zum Beispiel einen Spieler wie Flo Neuhaus rein, wo wir ja alle wissen, dass der technisch, fußballerisch ein richtig guter ist und der auch mal den entscheidenden Pass spielen kann und auch
Ja,
Dynamik hat? Also wäre für mich auch eine
weil du
Option gewesen.
natürlich, ja, weil du natürlich Leon Goretzka auf der Bank hast. Und dann bringst du nicht Neuhaus vor Leon Goretzka, weil Leon Goretzka, wenn er fit ist, einfach einer der besten zentralen Mittelfeldspieler ist, die es im Moment im europäischen Fußball gibt. Deswegen würde sich für mich die Frage, da muss ich ihn ja tatsächlich ausnahmsweise mal verteidigen, würde sich die Frage für mich überhaupt nicht stellen. Wen wechsle ich ein? Und für mich war gestern klar, Leon Goretzka, wenn er nicht von Anfang an spielt, dann ist er der erste Mann, der im Zentrum eingewechselt werden muss. Da
Also
sind wir
können
uns
wir
einig, oder?
davon eigentlich ausgehen, dass Joachim Löw jetzt gegen England wahrscheinlich, oder so wird es bestimmt kommen, Toni Kroos und Leon Goretzka auf der Doppel-Sechs spielen lässt?
Von meiner Seite aus, ja, muss er machen. Ich meine, das hat ja auch die Leistung von Leon Goretzka, die hat es ja auch irgendwo ein Stück weit bestätigt, oder Sören?
Ja, über Leon Goretzka brauchen wir nicht sprechen. Der ist überragend. Und der ist ja auch dieser Box-to-Box-Spieler, der diese tiefen Läufe ja auch machen kann. Und den hast du eigentlich im Prinzip nicht im Kader. Und das ist der Spieler, der spielen muss, auf jeden Fall.
Ja, also haben wir noch die eine. Aber lass uns bitte noch über einen Spieler sprechen, der heute auch in aller Munde war und der von der Presse auch ziemlich auseinandergenommen wurde. Leroy Sané, wie habt ihr denn seinen Auftritt so verfolgt? Ich persönlich bin und werde wahrscheinlich nie ein großer Fan von ihm werden, allein schon, weil ich ziemlich auf die Körperhaltung, Körperspannung, Körpersprache achte. Und da fällt er bei mir quasi bei fast jedem Spiel immer wieder durch. Wie habt ihr seinen Auftritt so empfunden?
Ja, vielleicht dann ich vorab und dann kann der Sören gern den Deckel drauf machen. Es war keine gute Leistung gestern. Manchmal ist es aber auch einfach so, dass ein Spieler zu schlecht wegkommt, vor allem in der Öffentlichkeit. Gestern war es dann viele Situationen sehr unglücklich, dass er involviert war. Sei es bei dem einen oder anderen Gegentor, was heißt bei dem einen oder anderen Gegentor, im Grunde genommen. Bei dem zweiten Gegentor war es, glaube ich, auch, wo er da diesen Zweikampf letztendlich wirklich schlecht
Verweigert
führt,
eigentlich,
dann
oder?
ja verweigert, genau, dann kam die eine oder andere Situation noch dazu, die recht unglücklich aussieht, dann die Körpersprache, über die sich immer bei ihm streiten lässt. Aber ganz ehrlich, seit er Bundesliga-Profi war, schon zu Schweiger-Zeiten, war es immer so ein Thema, was man ihm anlasten konnte, Körpersprache. Es war gestern nicht gut. Und wenn ich es jetzt mal ganz drastisch ausdrücken muss, dann war es gestern einfach nur eine sehr schlechte Leistung. Letztendlich habe ich trotzdem immer die Hoffnung, dass wenn er nicht von Anfang an, aber dann als Einwechselspieler, aber er war gestern, die Idee war einfach auch, dass er in die 1 gegen 1 Situationen kommt, in die ist er gestern nicht gekommen und dann sieht alles in allem einfach unglücklich aus. Ihm jetzt aber auch irgendwo in irgendeiner Art und Weise da auch das Können oder alles Mögliche zu entziehen, sehe ich als grundsätzlich zu unfair. Ist er eine
Ja.
Option von Anfang an für das nächste Spiel? Nein.
Ich glaube, also bin ich ehrlich, für das ganze Turnier eigentlich keine Option mehr für Anfang an. Ja, das war gar nichts. Und da muss man auch ganz klar sagen, das wird sicherlich für Fabi das auch anders sehen, aber ich kann mich an kein einziges Spiel erinnern im Nationaltrikot, wo Leroy Sané gut gespielt hat. So, und ich habe auch nicht den Eindruck, dass Sané Bock drauf hat, für Deutschland zu spielen. Ja, und wenn ich dann sehe, wie er über den Platz trabt, klar, jeder Spieler ist anders, auch von der Körpersprache her, keine Frage. Aber so geht das eigentlich nicht, wenn du das deutsche Trikot anhast. So, und dann sind wir auch, glaube ich, beim Thema Bewertung. Dann heißt es auch von vielen immer, ja, die deutsche Presse sieht das ein bisschen zu kritisch. Aber wenn das eben die Leistung ist, die dieser Spieler zeigt, dann ist das nicht zu kritisch. Und das kann man dann eben auch mit der gesamten Kritik an der deutschen Mannschaft sicherlich vergleichen. Auch mit der Kritik, die man vielleicht den Franzosen eben nicht gibt. Aber die Franzosen haben ein ganz anderes Auftreten, ein ganz anderes Selbstverständnis. Sie haben ja Deutschland zum Beispiel geschlagen im ersten Spiel und dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn man die Spiele, wo sie dann gegen Ungarn und Portugal nicht so gut gespielt haben, eben nicht mit dieser Kritik überzieht. Und ganz klar, also das ist zumindest meine Meinung, jede Kritik, die im Moment von Seiten der Presse kommt, ist absolut berechtigt.
Ist natürlich einfach, du kannst über jeden Spieler diskutieren. Grundsätzlich glaube ich halt, dass es schon ein Spieler sein kann, der an einem guten Tag für den Unterschied sorgen kann. Letztendlich können wir uns jetzt darüber streiten, wie oft ist dieser Tag. Gefühlt war es vor allem in der Nationalmannschaft selten so, dass es der Tag war, an dem Leroy Sané den Unterschied gemacht hat. Um dann aber mal den Fokus weg von Leroy Sané. Für mich auch zum Beispiel gestern bezeichnend, Timo Werner. Hatten wir letzte Woche auch das Thema. Vielleicht einfach mal da die Einschätzung von euch beiden.
Ja, zu Timo Werner, wie du schon sagtest, letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich glaube, gestern hätte es ihn gar nicht mehr reinbringen müssen. Die Ungarn waren sowieso schon komplett schlapp am Ende, standen noch tiefer drin als schon die Portugiesen. Da hat Werner jetzt auch keine gute Aktion mehr gehabt. Ich glaube, bei dem Jungen ist momentan die Motivation sowas von im Keller. Vielleicht kommt er nochmal in dem einen oder anderen Spiel ein bisschen besser zum Zuge, aber bei der Euro wird Timo Werner, glaube ich, nicht mehr wirklich groß seinen Stempel aufdrücken.
Ja, aber das liegt ja nicht an ihm. Das liegt ja daran, dass er nicht die Einsatzzeiten bekommt. Ja, normalerweise, er hat bei Chelsea eine überragende Saison gespielt, auch wenn immer die Chancenverwertung kritisiert wurde. Als erstes Jahr in England hat er das richtig gut gemacht. Und wenn er dann in der deutschen Nationalmannschaft keine Einsatzzeiten bekommt, ist das eigentlich auch traurig. Aber das habe ich auch schon die letzten Wochen gesagt und da lasse ich mich auch nicht von abbringen, Timo Werner ist für das System eben auch ungeeignet. Und wenn Jürgen Löw dann eben nicht das passende System auswählt für diese Spieler, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn das jetzt gegen England schon vorbei ist, das Turnier.
Ja, du sagst gerade England und vorbei. Fabi, wolltest du da noch weiter drauf eingehen oder wollen wir jetzt mal
Ja, eine
wirklich?
Sache würde ich
Ja.
dann tatsächlich doch noch ansprechen, weil wir haben jetzt über Leroy Sané, wir haben über Timo Werner. Für mich beide vielleicht ein Stück weit enttäuschend. Einen positiven Auftritt gestern definitiv bei der deutschen Mannschaft war meines Erachtens Jamal Musiala. Und jetzt würde ich nur einen Gedanken teilen wollen mit euch, den ich gestern beim Spiel hatte. Und ihr könnt mich jetzt für vollkommen verrückt erklären. Und ihr braucht jetzt keine Sorge haben. Ich fange jetzt nicht an, ihn mit irgendjemandem zu vergleichen. Aber mir ging es gestern die ganze Zeit um den Kopf, was können wir oder was kann Jogi Löw jetzt noch einwechseln? Und gefühlt war das für mich der David Odonkor oder der Oliver Neville. War gestern sozusagen Jamal Musiala.
Ja, ich meine, Jamal Musiala hat ja,
Schweigen.
hat ja diese Saison bei den Bayern schon des Öfteren gezeigt, wenn er als Einwechselspieler kam, dass er da den Unterschied machen kann. Technisch ein überragender Spieler, der aus dem Nichts plötzlich auch den Abschluss sucht, zwar auch für seine Körperstatur her doch schon recht zweikampfstark, denkt man so vom Optischen her gar nicht. Der Junge gefällt mir, also der hat Potenzial und der wird bestimmt auch noch die ein oder andere Einsatzminute bekommen. Und also den kannst du, glaube ich, eher sogar, würde ich bevorzugen, noch vor Leroy Sané momentan. Da wird Fabi wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen anderer Meinung sein und Sören wird mir wahrscheinlich zur Seite springen.
Nö, überhaupt nicht. Also ich nicht falsch verstehen. Gestern, ich sage ja, Leroy Sané war für mich gestern eine absolute Enttäuschung, genauso wie es dann auch letztendlich Timo Werner war, der Auftritt. Die Frage ist halt einfach nur, wie stellst du dich in der Offensive auf? Letztendlich, das Gute an der Sache ist, dass wir drei Leute haben, die normalerweise, wenn alle fit sind, gesetzt sein sollten. Das ist Müller, Gnabry und Havertz. Die Frage ist nur, wen kannst du als erste Option einwechseln. Und letztendlich die ersten beiden Spiele war es so, dass du immer einen Leroy Sané hattest. Der hat dir nicht wirklich wehgetan und du hattest immer die Hoffnung, okay, der kann dir eine Situation kreieren, wo es gefährlich wird. Gestern, über 90 Minuten, sind wir ehrlich, es war nicht gut und es hat einfach nicht gereicht, um wirklich letztendlich auch nochmal sich für mehr zu empfehlen. Und gestern für mich einfach nur ein Stück weit auch, vielleicht mit der Einwechslung von Leon Goretzka und Thomas Müller, war eben auch Jamal Musiala, der einfach auch ja, mit seiner, wie sagt man da, unbeschwert und locker
Unbekümmertheit, ne?
einfach auch,
Ja.
genau, die ein oder andere Situation gelöst hat, fand ich richtig gut und daher vielleicht sogar im Verlauf des Turniers, je nachdem wie das Spiel auch gegen England läuft, vielleicht auch nochmal ja, die extra Portion Motivation, weil er ja die U-Mannschaften durchlaufen hat in England. Vielleicht für mich sogar die erste Option, oder?
Ja, du hast das entscheidende Wort, glaube ich, gesagt, Unbekümmertheit, ja. Der hatte einfach Bock zu kicken und ist noch nicht so verblendet, glaube ich, von dem ganzen Zirkus im Profifußball. Und das hat man ja auch bei Bayern München gesehen. Er will einfach nur Fußball spielen und ich glaube, das würde unserem Spiel wirklich gut tun.
Ja, da werden wir mal uns überraschen lassen, für welche Aufstellung Joachim Löw sich da dann am kommenden Dienstag entscheidet. So, lass uns doch mal die kommenden Achtelfinalspiele alle mal durchgehen und jeder gibt mal einen Tipp ab, wer weiterkommt und dann gucken wir, wenn die Spiele durch sind, am Dienstagabend sprechen wir uns dann wahrscheinlich wieder, wie wir so lagen mit unseren Einschätzungen. Okay? Fangen wir an, Samstag, 18 Uhr Spiel. In Amsterdam, die Waliser gegen Dänemark. Ich gehe da mit den Dänen.
Ja, würde ich mich anschließen. Dänemark im Elfmeterschießen. Kommt weiter.
Ich mache jetzt mal meine Kicktipp-App auf und dann
Liegst du immer
sage
noch
ich, ich
hinter der Schwiegermutter oder bist du mittlerweile vorbeigezogen?
Drittletzter.
Drittletzter, okay.
Also ihr geht mit den Dänen
Ja.
und ich sag auch, ich bin auch bei den Dänen in dem Fall.
Okay, dann kommen wir zur Abendpartie. Unsere italienischen Freunde gegen Österreich. Ich knapper, auch wenn es schwer wird, knapper Italiensieg.
Klarer Italiensieg.
Klarer.
Ich sag 3-1.
Also auch klarer Italiensieg. Dann unser Nachbarland, die Holländer gegen die Tschechen. Klare Sache für Holland.
Kann ich mich anschließen, ja.
Es wird langsam langweilig, aber
Ja, aber
wenn wir alle
jetzt.
gleicher Meinung sind, aber ich bin bei einem 2-1.
Okay, gut. Dann komm, Fabi, sag doch mal, was sagst du denn bei Belgien, Portugal? Nicht, dass ich immer was vorsage und ihr nachplappert.
Ja, ich sage, das ist das erste Spiel, was ins Elfmeterschießen geht.
Okay.
Die Belgier verlieren im Elfmeterschießen 5 zu 6.
5 zu 6, okay. Sören?
Belgien gewinnt 3-1.
Belgien gewinnt 3-1. Puh. Boah. Verlängerung. Sieg Belgien. So, dann das nächste spannende Spiel direkt am Montag um 18 Uhr. Kroaten, Spanien. Sören?
1-4.
Das ist eine Ansage. Fabi, auch so deutlich?
Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin da pro Spanien. Von daher 2-1 Spanien.
2 in Spanien, okay. Und ich mache jetzt mal was, das werde ich auch bei Tipico so setzen. Ich werde Elfmeterschießen, Sieg Spanien. So, dann der Favorit, die Franzosen gegen die Schweiz.
Ich habe da
Ja,
ein
deutlich,
glattes
deutlich.
3-0.
Ja, würde ich mich anschließen.
Ja, gehe ich auch mit. Klarer Sieg für die Franzosen. So, Jungs, dann haben wir noch 21 Uhr Spiel am Dienstag. Schweden gegen die Ukraine.
1-2 für, oder 2-1 für die Ukraine.
2-1 für die Ukraine. Okay, Sören. Fabi.
Das ist ein Spiel, was auf jeden Fall in die Verlängerung geht. Und ich habe tatsächlich das bessere Ende für die Ukrainer, habe ich vorhin schon gesagt. Irgendwo, ich weiß nicht, was es ist in mir, aber 3-2 Ukraine nach Verlängerung.
Okay, ich tippe auf Sieg Schweden nach 90 Minuten. So. Und dann haben wir noch unser Spiel zum Abschluss. Sören. Ausscheiden
Ja,
für
ich.
Löw.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. England gewinnt 4-1.
Okay. Das ist eine Hausnummer. Fabi? Ist schwierig, ne?
Ich sage, das wird ein Spiel, in dem Gary Lineker voll auf seine Kosten kommt. Er wird ziemlich viel Zeit haben zu twittern. Ich sage, es geht ins Elfmeterschießen und am Ende gewinnen die Deutschen 7 zu 6.
Puh, Elfmeterschießen, okay. Boah, das ist so schwer. Ich tippe auf ein 2-1 für Deutschland nach 90 Minuten. So, dann sind wir soweit.
Witzigerweise sehe ich
Ja?
gerade, dass die Quote sogar pro England ist, ne?
Pro England, okay.
Ja, 2,55 und die Deutschen haben 2,85.
2,85, okay. Da
Ja.
könnte man eventuell mal überlegen, morgen noch zum Tipico zu gehen. Das stimmt. Gut, dann haben wir es ja soweit für heute soweit durch. Und ich denke, dann können wir uns am Freitag auf die ersten beiden guten Spiele freuen. Und dann setzen wir uns wahrscheinlich am Dienstagabend zusammen, nach dem letzten Spiel, oder? Jungs,
Ja,
habt ihr
sehr
da was
gerne.
anderes vor? Ich weiß ja nicht, ob
Ja,
er
ich
dann schon Trauer
weiß nicht,
trägt.
wenn, ja, ich weiß nicht, ob der Fabi jetzt dann schon irgendwie eine Trauerzeit durchmacht, wenn Deutschland ausgeschieden ist.
Sagt der. Nee, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Auf jeden Fall so spät am Abend. Es ist
Genau.
23:10 Uhr, ich gehe jetzt ins Bett.
Genau. In diesem
Ich
Sinne,
zähle die
Jungs.
Stunden bis Dienstag.
Oh, der Countdown läuft. Gut. Dann eine schöne gute Nacht, schlaf gut und dann
Gute
hören wir uns
Nacht.
Dienstag. Bis dann,
Tschö.
ciao. Ciao.
Das war Anpfiff 15:30 Uhr, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Bis zum nächsten Mal.